Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und heute atmen wir mal tief und lyrisch durch mit einem neuen Buch des wohl prominentesten slowenischen Autors unserer Tage, Aleš Steger. Atemprotokolle heißt der Band und die Gedichte und Texte sind tatsächlich auf einer Art Atemseminar entstanden. Wir holen Luft und lassen uns das Ergebnis zeigen von Aleš Steger, unserem ersten Gast in dieser Lesart. Willkommen allerseits. Aleš Steger ist nicht nur in seiner Heimat Slowenien ein bekannter Autor, auch bei uns und in der Schweiz sind seine Bücher preisgekrönt. Dazu hat der studierte Germanist einen eigenen Verlag, er übersetzt aus dem Spanischen und Deutschen. Und in seiner eigenen Literatur, da unternimmt er immer wieder originelle ästhetische Experimente. Und das ist jetzt wieder der Fall in den Atemprotokollen. Ein neuer Gedichtband, der nun noch auf Deutsch erschienen ist und ja, bei dem die Entstehung genauso interessant ist wie der Inhalt. Wir sind jetzt mit Aleš Steger verbunden in Ljubljana, wo er lebt. Guten Morgen im Deutschlandfunk Kultur, Herr Steger.
Guten Morgen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
Nachdem der Schamane im geräumigen Keller des Kastell Scheinburg das nächste Getränk an uns verteilt hatte, ein Gebräu aus Königspflanzen, die nur im Urwald des Amazonas wachsen, legten wir uns auf den Boden, aus den Lautsprechern ertönte Vogelgesang, die Pflanzen hoben mich in die Luft. Das sind Zeilen aus Ihrem Band. Herr Steger, meine Güte, was für ein Trip sind Sie denn da gegangen?
Naja, Trip. Es ist immer die Frage eigentlich, in welche Richtung man zulässt, dass sich Sprache entwickelt. Bei solchen Trips, wie Sie sie nennen, ist es ja eher so, dass man nichts sprachlich fassen sollte. Man soll sich eben einem Prozess überlassen. In meinem Fall war es ein holotropisches Atmen mit der Einnahme von Kräuterextrakten, die vor allem jetzt zur Körperreinigung da sind, verbunden. Und man versucht ja in solchen Settings eigentlich zu sich zu kommen und nicht zur Sprache. Man soll es ja eigentlich nicht sprachlich fassen. Man soll es so offen lassen wie nur möglich. Nur mehr ist es dann in den Pausen, wo ich von diesem sehr physisch auch, wie soll ich sagen, körperlich sehr anstrengenden Prozess mich erholte, da wurde die Sprache wach und ich habe das protokolliert, eigentlich für mich.
Aber erzählen Sie doch nochmal von dem Seminar. Eine Woche lang, also holotropes Atmen, das hört sich ja schon so ein bisschen aus, so ein bisschen esoterisch an. So, wer war denn noch alles dabei? So Manager mit Burnout oder so? Wie sind Sie denn da hingekommen?
Ja, wahrscheinlich, es waren sehr viele Leute dabei, die versucht haben, eigentlich mit Ironie und Distanz ihre Leben zu richten und da missglückt sind. Und dann eben versucht haben, auch andere Wege zu gehen. Ich bin eigentlich theoretisch eher auf das holotropische Atmen gekommen, weil ich bin über Bücher von Stanislav Grof, denn einer der Founding Fathers vom holotropischen Atmen gekommen, der schon in den 70ern, 80ern eigentlich damit experimentierte, in was für Bewusstseinszustände man ohne jegliche Einnahme von irgendeiner Substanz nur durchs Atmen kommen kann. Und da ist es natürlich sehr nahe schon daran, woran man als Literat, vor allem auch als Dichter, eigentlich sehr interessiert ist. Was ist der Atem? Das ist ja etwas sehr, sehr Basisches, von dem eigentlich auch das, was man dann am Ende aufs Papier oder auf den Bildschirm bringt, abhängt. Und ich bin darüber eben in diese Kreise geraten und war sehr darüber, wie soll ich sagen, mitgenommen, was für Leute wirklich versucht haben, mit ihrer Brüchigkeit, auch mit ihren ungelösten Problemen da zurechtzukommen, durchs Atmen. Nichts mehr oder nichts weniger.
Jetzt aber zum Schreiben. Es soll ja eigentlich verboten gewesen sein, auf dem Seminar zu schreiben. Also der Geist soll abschalten, man soll ganz Körper sein. Und jetzt sagten Sie, in den Pausen sei dann doch Sprache entstanden. Was ist denn dann literarisch entstanden? Oder also haben Sie dann heimlich geschrieben, warum, oder abends in der Kammer?
Naja, man hat ja viele Pausen. Man kann diese Art von Praktiken ja nicht stundenlang praktizieren. Man muss dann eigentlich auch wieder, wie soll ich sagen, zu sich kommen, darüber nachdenken, was mit einem geschieht. Jetzt sprachlich. Meistens ist es ja so, wir sprechen, um etwas für uns festzunageln, um einem Gedanken, einem Gefühlsgang, irgendetwas eine Form zu geben. Und das ist, damit wird eigentlich die Möglichkeit dessen, was man sich unter einer Erfahrung vorstellt, eigentlich eingeengt. Deshalb sollte man auch so spät wie nur möglich es auch sprachlich fassen, solche Prozesse. Auf der anderen Seite ist natürlich hier nicht von dieser Art von Sprechen die Rede, sondern eigentlich von einer offenen Sprache. Einer offenen Sprache, die sich in Richtung Lyrik hin bewegt. Die Atemprotokolle ist ein extremes Buch, auch für das, was ich normalerweise schreibe, weil es einen Zerfallsprozess darstellt, einen Zerfallsprozess des eigenen Ichs, auch der Sprachfindung, der Sprachsuche und dann langsam, wie sich eigentlich Sprache wieder zu einer lyrischen Form hin bewegt und vielleicht am Ende auch findet. Das hat mich eigentlich selber sehr überrascht, dass das so gelaufen ist. Ich habe diese Protokolle nicht deshalb aufgeschrieben, um daraus später dann Literatur zu machen. Nur mit einer zeitlichen Distanz schien mir das Ganze doch sehr in der Brüchigkeit, auch in der Ausgeliefertheit. Wir haben es ja auch an Ihren Subton ein wenig gehört. Doch auch ein gewisses Wagnis, ein Risiko. Ich denke aber, dass Literatur und vor allem Lyrik hier als Risikoraum immer existieren muss und eigentlich immer neue Wege weg vom Mainstream, weg von dem, was wir eigentlich schon darüber erfahren haben, also bildet. Und deshalb habe ich mich dann nach ein paar Jahren so des Beobachtens von diesen Texten entschieden, es zu publizieren, eigentlich als wirklich Protokoll dieses Prozesses. Deshalb wurde auch an den Texten dann später sehr wenig herumgebastelt. Man kann ja literarische Texte auch, wie soll ich sagen, abdichten, abglätten, sie literaturtheoretisch tauglicher machen. Aber das wollte ich nicht, weil es ging mir hier wirklich um, wie soll ich sagen, ja, um die Abbildung von einem seelischen Prozess.
Hören wir uns mal ein Beispiel an, Herr Steger, eines der Gedichte. Das ist nicht lang. Zwischen dem, was du Traum nennst, so der erste Vers. Lesen Sie es uns vor?
Gerne. Zwischen dem, was du Traum nennst, und dem, was du Wachsein nennst, gibt es einen fließenden Übergang, eine Grauzone. Zwei Farben fließen ineinander, da conegno, so sanft, die massiven Mauern der Burgfeste, die Mauern des Schlosses, in dem ich mich befinde, sind 8 Meter breit, sind hier, damit ich frei durch sie hindurchtreten kann, so sanft, da conegno.
Aus Atemprotokolle von Aleš Steger, hindurchtreten durch die Mauern, was bedeutet das denn für Sie? Wurden Sie doch ja hier zu einem anderen Dichter, Herr Steger?
Ich würde sagen, nicht. Es ist ja immer auch die Frage, was nimmt man dann von so einer Erfahrung mit und wie integriert oder was integriert man dann eigentlich ins eigene Schreiben? Ich habe später eben, eigentlich bin ich zurück auf meinem literarischen Weg gekommen. Ich habe das auch im Buch ein wenig markiert, mit dem zweiten Zyklus, der ist im Gegensatz zum ersten, der wirklich und dem größeren Teil des Buchs, der innerhalb von 3 Tagen und Nächten geschrieben wurde und sehr wenig Veränderungen dann erfuhr. Der zweite Teil sind eigentlich solche kleine Fragmente, die mich über mehr als 15 Jahre jetzt schon begleiten und die ich immer wieder neu aufs Neue versuche zu schreiben. Und das ist dann eher das, was man sich dann unter Lyrik im herkömmlichen Sinn vorstellt.
25 lyrische Sprachscherben nennen Sie die von A bis Z. Aber ich möchte noch eines von Ihnen wissen, Herr Steger. Sie haben ja schon früher solche Experimente wie in diesen Atemprotokollen unternommen auf eine Art. Es gibt von Ihnen Logbücher der Gegenwart. Dann nehmen Sie sich exakt 12 Stunden an einem bestimmten Tag und Ort im Jahr, wo, wie es heißt, die Wunden unserer Zeit klaffen. Und dann halten Sie Eindrücke fest, die Ihnen durch den Kopf gehen und dann aufs Papier kommen. Das könnte man ja im Duktus der Atemprotokolle fast achtsames Dichten nennen. So eine neue Bewusstheit für den Zustand der Welt. Das machen Sie doch auch mit den Atemprotokollen, oder?
Ja, das ist sehr richtig. Obwohl, wie gesagt, in den Atemprotokollen war es wirklich nicht gewollt. Das Logbuch entsteht nach einem Plan. Oder das ist jetzt zu Ende. Das letzte Buch kommt nächstes Jahr raus. Also nach 12 Jahren habe ich, wie am Anfang geplant, auch das Projekt abgeschlossen. Aber dort ging es mir ähnlich, weil, wissen Sie, ich weiß nicht, wenn Sie schreiben, wie es Ihnen geht. Ich setze mich dann immer wieder an die Texte ran und redigiere sie. Und es geht in die Unendlichkeit.
Wissen Sie, ich kann gar nicht schreiben. Dichten habe ich mit 15 aufgegeben in meiner Hermann-Hesse-Phase. Das war so furchtbar. Habe ich nie wieder begonnen.
man kann ja nie wissen. Wenn man einmal von dem Gedicht heimgesucht wurde, bleibt es irgendwo hängen. Ich glaube, das schon so. Nee, aber was ich sagen will, es ist ja so, es ist ja immer auch dieser Gestus des Wollens beim Literaturschreiben. Man möchte etwas, wirklich einen Kristall bilden und man möchte das vollkommen abdichten und so genial und Literatur theoretisch und historisch tauglich machen, wie es nur geht. Aber dabei gehen ja so viele Sachen verloren bei diesem Polierprozess. Und mir geht es eigentlich sowohl jetzt bei den Atemprotokollen wie beim Logbuch eigentlich um diese Randzonen, die wegpoliert werden, um das Nicht-Vollkommene, um das Brüchige, um das Fragile, um das, was eigentlich unvorbereitet, auf das man unvorbereitet in den Prozess stößt und eigentlich von dem man eingenommen wird und es sich dann so ein etwas Autonomes einstellt im ganzen Prozess, wo man dann nicht mehr vom großen Autor sprechen kann, sondern nur noch von jemandem, der einem Prozess folgt. Das interessiert mich schon sehr.
Also Steger, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns hier im Deutschlandfunk Kultur. Alles Liebe.
Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und die schönen Fragen. Alles Gute.
Dankeschön. Und die Atemprotokolle, der Gedichtband, ist jetzt auf Deutsch im Waldstein Verlag erschienen von Aleš Steger. Übersetzt aus dem Slowenischen von Matthias Göritz. 109 Seiten, kosten 20 Euro. Deutschlandfunk Kultur, wo wir natürlich auch freudig Salman Rushdie zum Friedenspreis des deutschen Buchhandels gratulieren, den er im Oktober in der Paulskirche in Frankfurt am Main in Empfang nehmen wird. Zur Entscheidung, ja, die auch schönstens zu seinem 76. Geburtstag eintraf, hat er formuliert, dass er sich geehrt und dankbar fühle und er sei ein wenig eingeschüchtert von der Liste der bisherigen Preisträgerinnen und Preisträger. Das muss er wirklich nicht sein, eher die anderen zukünftigen Geehrten, die nach ihm folgen. Aus aller Welt kamen natürlich Glückwünsche auch von unserem Weltstar, dem deutschen Schriftsteller Daniel Kehlmann. Gestern Abend hat er dieses über Salman Rushdie gesagt und die permanente Gefahr, in der er ja lebt.
Wenn man so lebt, dass das Leben wirklich bedroht ist, dann ist das keine leere Geste, dann heißt das etwas. Und das andere ist natürlich auch alles, was den Umstand hervorhebt, dass er wirklich ein ganz großer, wichtiger Schriftsteller ist, ein richtungsweisender Schriftsteller seiner Generation und unserer Zeit, das ist auch ganz wichtig, denn er will ja kein Politiker sein und er will auch nicht vorrangig ein Aktivist für freie Rede sein, auch wenn er ganz automatisch in diese Rolle gedrängt wurde, sondern er ist ein großer Schriftsteller, den man lesen soll und muss und vor allem auch mit großem Vergnügen lesen kann. Und solche Kulturpreise unterstreichen das einfach.
Daniel Kehlmann über Salman Rushdie. In diesem Frühjahr kam sein jüngster Roman Victory City auf Deutsch heraus. Wieder ein farbsattes Erzählgemälde, wie man es von Rushdie kennt. Er hatte noch daran geschrieben, als letztes Jahr im Sommer der Attentäter auf ihn einstach. Und später meinte er dazu, ich bin damit fertig geworden, weil ich nicht zurück, sondern nach vorne geschaut habe. Was morgen passiert, ist wichtiger als das, was gestern war. Und dazu passen auch diese Worte am Ende des Romans. Worte sind die einzigen Sieger. Also, wir freuen uns mit der gesamten freien demokratischen Welt für Salman Rushdie.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und heute lassen wir uns zusammen mit ganz jungem Museumspublikum zeigen, wie man Kunst rettet. Denn für Kinder ab 10 Jahren schon ist dieser Titel als opulentes Bilderbuch gedacht und gestaltet. Geschrieben von den Restauratorinnen Fabienne Meyer und Sibylle Wulff, illustriert von Martina Leikam. Und ein klarer Fall für unsere Kunstkennerin Eva Hepper. Sie ist im Studio. Hallo.
Hallo, Herr Scholl.
Abgesehen einmal von Räubern haben Kunstwerke vor allem den Zahn der Zeit ja als natürlichen Feind. Auf dem Umschlag des Bandes, da finden sich Gefahren, auf die ich nicht von allein gekommen wäre. So allerlei Fauna, nämlich Käfer, Nagetiere, und mit denen geht die Geschichte auch los.
Ja, der Zahn der Zeit, das haben Sie eigentlich ganz gut formuliert, also im Wortsinn sozusagen. Diese 15 Käfer, die wir hier auf dem Umschlag sozusagen sehen, die sind auf dem Weg durchs Museum und ihr Ziel ist ein Gemälde, ein Porträt. Und es gibt Sprechblasen dazu. Der eine Käfer sagt zum anderen mal wieder Italienisch. Italienisch ist aber irgendwie schwer zu kriegen. Und dann ist das Porträt eben ein Holländer. Und das ist den Käfern fast zu üppig. Es gibt dann ein Bratenmesser und eine Tupperdose. Und sie wollen sich noch was einfrieren. Aber diese Nagekäfer sind wirklich eine große Gefahr.
Bratenmesser und Tupperdose, das klingt ja sehr putzig. Ist aber natürlich eine ernste Bedrohung jetzt. Und da kommen die erwachsenen Profis ins Spiel.
Ja, diese Käfer, die sind eigentlich sowas wie eine Ouvertüre. Die beiden Autorinnen, beide ja Restauratorinnen, die wollen natürlich so viele Gefahren wie möglich aufzeigen und nicht nur den Käferfraß. Und deswegen erzählen sie eine Geschichte. Anfangs wird ins Museum eingebrochen, dieses Porträt wird gestohlen und auf der Flucht passiert jetzt einiges. Das Bild wird beschmutzt, der Rahmen geht kaputt, das wird in der Lagerhalle versteckt, da ist es viel zu heiß, später kommt noch Licht dran. Also da hat man schon so ein paar Sachen quasi aufgelistet, was alles mit Kunst passieren kann, was nicht passieren sollte. Dann wird es gefunden und dann geht es erst ins Restaurierungsatelier.
Und an welchen Beispielen wird das denn dann gezeigt, so diese Rettungsoperation?
Ja, das ist vor allem dieses eine Gemälde, dieser Holländer, ein wirkliches schönes altes Kunstwerk von 1600 und. Aber bevor jetzt richtig Hand angelegt wird, das hat mir ganz gut gefallen, wird erstmal gezeigt, was es eigentlich alles an Kunst gibt. Also es gibt Arbeiten auf Papier, es gibt Gemälde, Arbeiten auf Leinwand. Es gibt Holz, Stein, Skulpturen und es hat sich ja auch einiges geändert sozusagen. Also wenn man moderne Kunst anguckt, wo manchmal ja auch Organisches ausgestellt wird, dann sind das natürlich ganz andere Herausforderungen für so Restauratorinnen. Und wenn wir das alles drauf haben, was es so alles gibt und wie das gemacht wird, dann erst wird ja sozusagen der Hugo, das alte Porträt, restauriert.
Wie ist das gemacht? In Text und Bildern? Dann auch vor allem, ne?
Auch vor allem, ja. Das ist ein richtig gelungenes, schönes Bilderbuch. Die Texte sind mal lang, mal kurz. Sie sind aber immer auf den Punkt. Sie sind einfach, aber nicht simpel. Also das hat mir gut gefallen. Ich habe unglaublich viel selber auch gelernt. Zum Beispiel, wie eine Holzskulptur gemacht wird oder ein Holzaltar geschnitzt wird, dass die Figuren quasi hohl sind, dass sie nur von vorne bearbeitet werden, damit sie auch nicht reißen können. Also das wird quasi alles so en passant erklärt. Und eben auch gezeigt. Also mir hat gefallen, dass die Illustratorin so viele Formen benutzt. Sie arbeitet mal wie im Comic. Dann sehen sie so Illustrationen, sind im Restaurierungslabor und sehen die Leute da arbeiten. Und da sehen sie dann Mikroskop und Röntgengerät. Dann gibt es eine Doppelseite, da werden Fotografien genutzt. Da sehen sie jetzt alle Gerätschaften, die man da so braucht in so einem Labor. Also vom Staubpinsel über eine Ahle bis hin zum Spatel. Und oftmals wird so ein, es werden auch viele Kunstwerke tatsächlich gezeigt. Dann sehen Sie manchmal vielleicht den Querschnitt, wie ein Bild zum Beispiel aufgebaut ist. Und oft sind so Lupen daneben gezeichnet, wo man dann in die Details geht und die auch richtig groß sehen kann. Ich habe zum Beispiel da zum ersten Mal in meinem Leben, ich weiß nicht, kennen Sie es, krepierten Firnis gezeigt bekommen.
Krepierten Firnis.
Krepierter Firnis.
Den haben Sie als alte Kunsthäsin noch gar nicht gekannt.
Den habe ich nicht gekannt. Ich fand den Ausdruck auch sehr witzig. Ist halt diese Krakelüre, und wenn es dann immer schlimmer wird und das die Oberfläche reißt, der Firnis, dann sieht man irgendwann gar nichts mehr.
Ja, aber apropos, wieso habe ich mich auch gefragt, Eva Hepper, ist das eigentlich ein Kinderbuch? Ich meine, ist doch auch für Erwachsene hochinteressant, oder vielleicht gerade, weil man als Laie ja wenig Ahnung hat, wie sowas vor sich geht, oder?
Ist auf jeden Fall hochinteressant. Also ich lese ja auch Kinderbilderbücher mit großem Vergnügen und habe es hier auch mit nicht wirklich geringem Lerneffekt getan. Also all diese Aufsichten, Untersichten, Details und Querschnitte oder was diese Käfer auch alles anrichten können, tatsächlich, es ist auch so witzig gemacht. Also das war mir alles tatsächlich auch nicht klar.
Die Tupperdose.
Ja, ich mag solche Bücher, aber Sie haben einen Punkt. Also die, wie Restauratorinnen arbeiten, das ist natürlich was auch für Erwachsene total interessant ist. Vielleicht eine Graphic Novel dann in dem Fall.
Wie man Kunst rettet, das Bilderbuch für Kinder ab 10 Jahren von Fabienne Meyer, Sibylle Wulff und Martina Leikam. Jetzt im Karl Rauch Verlag veröffentlicht mit 80 Seiten für 30 Euro. Eva Epper hat uns den Band vorgestellt. Schönen Dank Ihnen.
Straßenkritik.
Ich heiße Birgit Herr, bin 49, wohne in Basel und bin zu Besuch in Freiburg. Ich bin Sonderschullehrerin von Beruf. Ich möchte gerne vorstellen, Volker Rath Olympia ist der 8. Band von der Kriminalreihe von Sharon Rath als Kommissar, der einfach sehr gut die ganze Szenerie der 20er, 30er Jahre in Berlin beschreibt und dabei nebenbei noch Fälle löst, immer kurz auf der Kippe ist, ob er überhaupt noch im Polizeidienst sein darf und nicht. Diese spezielle Zeit ist einfach, dass Berlin voll ist mit der NS-Propaganda, dass die internationalen Olympischen Spiele laufen und sein Pflegesohn eigentlich in diese NS-Schiene abwandert und dadurch auch zu den Olympischen Spielen gelangt und dadurch aber auch einen Mord sieht, was offiziell kein Mord sein darf, weil das die Presse nach außen als natürlichen Tod schreiben muss. Und der Sharon Rath kommt dann aber auf die Spur, dass es doch ein Mord ist, nämlich durchs vergiftete Essen. Ich kann das Buch sehr empfehlen. Sharon Rath ist immer eine Lesereise wert.
In Freiburg versammeln wir in dieser Woche unsere Straßenkritiker und Kritikerinnen und auch Birgit Herr, die aus Basel gerade mal da war, hat gern mitgemacht und empfiehlt uns Olympia, den 8. Gerion-Rath-Roman von Volker Kutscher. Im Piper Verlag ist er erschienen, 544 Seiten stark zum Preis von 12 Euro. Und jetzt ein Ausflug nach Paris zu einer belgischen Schriftstellerin, die für ihre extravaganten Hüte auch bekannt ist, die sie immer trägt, vor allem natürlich aber durch ihre vielen und sehr vielfältigen Bücher, die Amélie Nothomb schreibt. Über 100 sind es inzwischen und das genau 100. erscheint jetzt auch auf Deutsch. Der belgische Konsul heißt der Roman, in dem Amélie Nothomb davon erzählt, wie ihr Vater im Kongo der 1960er Jahre nur knapp einem Erschießungskommando aufständischer Rebellen entkommt. Ist. Alles dazu hören wir jetzt von unserem Autor Jürgen Ritte, der Amélie Nothomb in Paris getroffen hat.
Amélie Nothomb empfängt in ihrem Büro beim Verlag Albin Michel im 14. Arrondissement von Paris, gleich vis-à-vis vom Friedhof Montparnasse, auf dem zahlreiche Schriftsteller wie Jean-Paul Sartre und andere berühmte Persönlichkeiten bestattet sind. Tag für Tag taucht sie punkt 8 Uhr morgens dort in ihrem Büro auf, das eher einem Käfig, einer Höhle aus Papier ähnelt. Ein von Bücherstapeln gerahmter Blick aufs Atrium, das ist alles. Dort beantwortet sie Tag für Tag jede einzelne Zuschrift von Lesern. Zurzeit schreibe sie an ihrem 107. Roman, sagt die heute 57-jährige Schriftstellerin. Die Kritiker meinten es bislang etwas weniger gut mit ihr. Erst 2021 erhielt sie einen der begehrten französischen Literaturpreise, den Prix Renaudot. Den Preis hatte sie für das Werk Premier Sang erhalten, was grob übersetzt Erstes Blut heißt.
Das ist eine Anspielung auf das Vokabular von Duellanten. Im Duell geht es gewissermaßen ums erste Blut. Man muss es nicht bis zum Tod des Gegners treiben, es reicht, dass sein Blut fließt, um die Ehre reinzuwaschen.
Kein schöner Titel im Deutschen, so erscheint dieser Roman, denn auch bei Diogenes unter dem deutlich nüchterneren Titel »Der belgische Konsul« in ausgezeichneter deutscher Übersetzung.
Außerdem war mein Vater hämatophob, das heißt, dass er beim Anblick von Blut ohnmächtig wurde. Aber es gibt auch ein Element, das den Titel im Französischen absolut unumgänglich machte und das mir unbewusst war. Ich bin gerade dabei, meinen 107. Roman zu schreiben. Das war mein 100. Mein erstes 100. Mon premier cent.
Ein Wortspiel, an dem ein Jacques Lacan seinen Spaß gehabt hätte, steckt also zuletzt hinter dem Titel. Das erste 100 an Romanen und das erste Blut klingen, wenn man die Wörter ausspricht, im Französischen gleich. Son, son. Amélie Nothomb's 100. Roman ist mithin der Figur des Anfang 2020 verstorbenen Vaters gewidmet, der in seinen jungen Jahren belgischer Konsul im Kongo war. Anfang August 1964, 4 Jahre nachdem die Demokratische Republik Kongo dem Königreich Belgien die Unabhängigkeit abgetrotzt hatte, kam es im Osten des Landes zu einem Aufstand gegen die Zentralregierung in Kinshasa. Die Rebellen eroberten rasch weite Teile im Osten des Landes und besetzten die Stadt Stanleyville, das heutige Kisangani. Dort richteten sie ein Blutbad unter Intellektuellen, Weißen und sogenannten angepassten Kongolesen an und setzten im Hotel Victoria rund 1500 europäische Geiseln fest. Unter den Geiseln fand sich der bereits zweifache Familienvater und gerade erst 28-jährige belgische Konsul in Stanleyville, Patrick Nothomb.
Ich wollte meinem Vater wirklich Leben einhauchen. Es ist eine ähnliche Erfahrung wie bei Proust, wenn er vom Tod der Großmutter erzählt. Nach deren Tod schlüpft Marcels Mutter vollkommen in die Person ihrer eigenen verstorbenen Mutter, nimmt sogar deren Stimme an. Ich glaube, mir ist dasselbe widerfahren. Ich war meinem Vater immer sehr ähnlich, aber diese Ähnlichkeit hat sich nach seinem Tod noch vertieft.
Die Geschichte des Vaters erzählt Amélie Nothomb in der ersten Person. Sie wird damit zu ihrer eigenen Geschichte. Es ist dies indes trotz des dramatischen Auftrags, trotz der Trauer über den späten Verlust, kein Trauerspiel, kein tristes Grabmal, das Nothomb hier errichtet, sondern ihr gelingt im Gegenteil eine kurze, packende Porträtstudie von innen, die alle Seiten dieser schillernden Figur ausleuchtet und mit durchaus witzigen Anekdoten aufwartet, so etwa der Geschichte ihres Vaters, der als junger Mann den Cyrano de Bergerac gibt und für seinen schüchternen Freund Liebesbriefe an dessen Angebetete schreibt. Das Ende der Geschichte: nicht die Angebetete schreibt zurück, denn auch sie ist schüchtern, sondern deren Schwestern. Und schließlich sind es die beiden Ghostwriter, die heiraten werden. Wenn's nicht wahr ist, so ist's doch gut erfunden. Und wahrlich, es ist die Geschichte eines außergewöhnlichen Mannes, eines grüblerischen Bon Vivant, eines Helden, der kein Blut sehen kann, erzählt von einer außergewöhnlichen Tochter, deren Dasein sich letztlich dem Gutdünken eines menschenverachtenden Rebellen verdankt. Mit der belgische Konsul hat Amélie Nothomb ihr bislang persönlichstes Buch geschrieben. Wir geraten ins Plaudern über Dostojewski, über García Márquez, der ebenfalls einen Roman geschrieben hat, der mit einer Szene vorm Erschießungskommando einsetzt. Aber unsere Zeit läuft ab, denn der 107. Roman dieser sehr erstaunlichen, mit ihren Themen oft verstörenden Autorin duldet kein längeres Warten, die Korrespondenz mit den Lesern auch nicht.
In der Schreibwerkstatt von Amélie Nothomb in Paris. Und den Roman Der belgische Konsul bringt jetzt der Diogenes Verlag auf Deutsch heraus mit 146 Seiten für 22 Euro. Übersetzt hat Birgit Grosse. Ab übermorgen ist das Buch im Handel.